Radio Anekdota ist ein orales Archiv als Podcast von Alexandra Trostowska und Antonia Zwittich. Gesammelt werden Geschichten von Personen mit Migrationshintergrund, die aus Südost- und Osteuropa stammen und heute in Österreich leben. Sie erzählen von ihrem Leben vor und nach der Migration. So wird dieser Erfahrungsschatz sicht- und hörbar für Personen der zweiten Generation, aber auch für jene, die andere oder keine Migrationsgeschichte in ihren Familien haben. Dieses Gespräch ist Teil der Kooperation mit dem Oral History Projekt Menschenleben und ist in voller Länge in der österreichischen Mediathek archiviert.
Ich bin 63 Jahre alt. Geboren bin ich, also mein eingetragenes Geburtsdatum ist der 1.6.61, wobei weder der Tag noch der Monat nicht stimmt. Das Jahr zu 90%, bis vor 20 Jahren wusste ich auch nicht, ob ich 60, 59 oder 61 geboren bin, weil meine Mutter so unterschiedliche Antworten immer darauf gegeben hat und selber nicht gewusst hat. Ich komme aus Provinz Maraş in der Türkei. Diese Provinz ist so quasi bunt, ziemlich mit Kurden, Aleviten, Türken und so weiter. In diesem Provinz war in den 70er, 80er Jahren der Konflikt so Kurden, Türken, Aleviten, Sunniten und so weiter ziemlich groß. Es hat sich jetzt doch ein bisschen beruhigt, aber das Problem geht eigentlich weiter. So, ich bin in einer großen kurdischen alevitischen Familie in einem Dorf geboren, wo es kein fließendes Wasser gab, wo es keine Schule gab, wo es keine Straßen gab. Das heißt, wenn jemand im Winter krank war, dann hat halt Pech gehabt. Ja, also es war auch viel Schnee damals. Da hat man die kranken Menschen nicht in die Stadt führen können. Man hat halt vielleicht irgendwelche Medikamente geholt, aber oft, ich weiß auch von meinem Großvater, väterlicher Seite, dass er monatelang im Winter im Bett lag und dann gestorben ist. Weil, wenn ich jetzt nachdenke, dass er eigentlich an Mangel eine Gesundheitsuntersuchung oder Medikamente gestorben ist. So, in einer großen Familie bin ich eben auf die Welt gekommen. Ich bin der zweitälteste in der Familie. Ein Bruder von mir ist vor mir und zwei Schwestern nach mir sind gestorben. Also mit den Verstorbenen waren wir 11 Geschwister. Mittlerweile 8 sind am Leben mit mir. Von diesen 8 Geschwistern, 5 leben in Düren in Deutschland, in der Nähe von Köln. 2 Geschwister sind weiterhin in der Türkei und ich bin halt in Vorarlberg gelandet durch den Onkel und jetzt lebe ich in Wien. Also, es war so eine 40, 50 Familiendorf, wo es keine Schule gab. Wenn die Kinder die Schulalter erreicht haben, dann müssten wir zu dem nächsten Dorf, der ungefähr 6 Kilometer in Entfernung war, müssten wir täglich diese 6 Kilometer hin und her gehen. Und so habe ich 5 Jahre lang im Dorf die Schule gemacht, die Volksschule. In der Familie, also wir hatten halt ein bisschen Landwirt und wir hatten Tiere. Mein Vater, meine Mutter, mein älterer Bruder, mein Onkel haben immer auf dem Land gearbeitet und Viehbetrieb war, also nicht viel. Jede Familie hatte vielleicht ein paar Schafe, ein paar Ziege und vielleicht auch 2, 3 Kühe. Und mit dem, was wir eigentlich so quasi produziert haben und von den Tieren bekommen haben, haben wir so gelebt. Ja, einmal, zweimal im Jahr ging mein Vater in die Stadt, um halt das, was wir so quasi nicht selber produziert haben, um so kaufen. Sonst waren wir immer im Dorf. Also es waren eben 40, 50 Familien. Die Familien haben sich gegenseitig unterstützt, wenn es irgendwie ja gebraucht wurde, die Unterstützung. Sonst waren wir einfach unter uns und es gab immer im Winter 1,5-2 Meter Schnee. Und in diesen Wintermonaten waren wir wirklich ausgeschlossen mit Außenwelt, ja. Wir hatten kaum Kontakt zu Staat, kaum Kontakt zu naheliegenden Dörfern. Aber auch unter diesen Umständen sind wir oft eben in die Schule gegangen. Wenn wir aber dann nicht konnten, sind wir in den Dorf geblieben, wo wir in die Schule gegangen sind. Wir hatten ein Haus, so wie andere Familien im Dorf. Im unten war so quasi der Stall und oben haben wir gewohnt. Und es war nicht irgendwie unabsichtlich, dass der Stall unter den so quasi Raum war, wo wir gewohnt haben, weil im Winter auch so quasi die Wärme vom Stahl haben wir bekommen. Und natürlich hatten wir auch Holz und so weiter, aber immer zweistöckiges Häuser im Dorf und oben eben die Menschen und dann die Tiere. Und die Beziehung zwischen uns und Tiere war auch sehr spannend, weil ich das, als ich dann später in Österreich war, dass die Tiere irgendwie halt im Haus aufgehalten werden, die Katzen, die Hunde und so weiter. Das war für mich irgendwie unverständlich. Also bei uns, wir haben die Tiere geliebt, wir haben von Tieren gelebt, aber die Katze hatte so quasi ihre Aufgabe, der Hund hatte seine Aufgaben und so weiter und so fort. Die waren draußen im Stall, im Sommer waren sie draußen, aber nicht so quasi in dem Raum, wo wir uns aufgehalten haben und gelebt haben. Es war, also ich kann für die Familien im Dorf sagen, das waren eigentlich arme Familien. Wir hatten nicht viel, wir hatten nur so viel, von dem wir halt gelebt haben. Aber nicht so, dass wir irgendwie das weiterverkaufen hätten und Geld verdienen hätten und so weiter. Und deshalb, es war irgendwie so halt viele Dinge, die dann in der Stadt waren, hatten wir als Kinder, zum Beispiel irgendwelche Spielzeugen oder sonstige Ernährungssachen oder dass wir vielleicht im Jahr 4-5 Mal Orangen bekommen haben oder Äpfel bekommen haben. Wir haben zwar viel Weintrauben gehabt, wir haben Tomaten, also so quasi Paprika. Das, was wir gebraucht haben, haben wir in unseren Gärten schon selber gemacht. Aber darüber hinaus hatten wir nichts und wir haben einfach von dem gelebt und wenn ich jetzt zurückdenke, es war eigentlich, auch wenn wir so arm waren, waren wir großteil glücklich, würde ich sagen, ja. Weil das Zusammenleben und auch Solidarität im Dorf und füreinander da zu sein, also so quasi, wenn ich jetzt zurückdenke, das Dorf war für mich eine große Familie, ja. Bis ich 7 war, hatten wir in der Familie immer, also nur Kurdisch gesprochen. In der Familie nur Kurdisch gesprochen. Aber wir haben gewusst, wenn es soweit ist, wenn die Kinder in die Schule gehen, dass sie Türkisch lernen müssen, Nur wie dieser Prozess ablaufen wird, hatten wir überhaupt keine Ahnung. Stellt euch vor, du bist 7 Jahre alt, du kommst in die Schule und die Unterrichtssprache ist Türkisch zu 100% und dann musst du vom ersten Tag an beginnen, Türkisch zu lernen und nicht irgendwie so freiwillig, du bist gezwungen dazu, Türkisch zu lernen, weil die Amtssprache war, die Unterrichtssprache war und auch in den kurdischen Dörfern kann ich jetzt sagen, die türkische Sprache war auch die Assimilationssprache. Ja? Also man hat mit der Sprache richtig Druck ausgeübt, dass wir, und da, also nicht nur, dass sie mit Zwang Türkisch beigebracht haben, gelehrt haben, sondern sie haben auch immer versucht, die Lehrer die kurdische Sprache zu verdrängen und auch teilweise zu verdammen. Ja, es gibt keine richtig kurdische Sprache. Das ist eine Kart-Kurd-Sprache. Kart-Kurd heißt oder kommt von dem, dass man das über die kurdische Sprache sagt, weil die Kurden in den Bergen, Bergregionen leben. Und es gab im Winter eben viel Schnee und der Schnee war hart. Und wenn man auf diesem Schnee gegangen ist, dann hat man das Geräusch Kart-Kurd, Kart-Kurd gehört. Und dann hat man immer gesagt, die Kurden sind Kart-Kurd-Nation so quasi, also eine erfundene Ethnie. Und die kurdische Sprache ist Kart-Kurd-Sprache, dadurch, dass eben auf dem Schnee diese Geräusche man gehört hat. Und dadurch ist kurdische Sprache, beziehungsweise die Behauptung für die kurdische Sprache und für Kurden so quasi entstanden. Ja? Und das war auch teilweise Staatspolitik. Man hat das in der Öffentlichkeit immer gehört. Man hat überall immer erlebt, dass so quasi die kurdische Sprache und Kurden immer so ausgegrenzt worden sind, dass wenn man über sie gesprochen hat, dass es sie überhaupt nicht gibt, dass wir eventuell Bergtürken wären. Ja? Und dadurch, dass wir halt auf den Bergen gelebt haben, dass so diese Kurdensein-Behauptung entstanden ist. So. In so einer Situation komme ich in die Schule. Die 120 Kinder sind ausschließlich kurdische und alevitische Kinder. Natürlich, wenn man in die erste Klasse kommt, dann hat man im selben Raum, selben großen Raum, ungefähr so 100 Quadratmeter, die 5-Klässler, die 4-Klässler, die 3-2-Klässler waren auch im selben Raum. Das heißt, ein Lehrer hat sich immer nur mit den Erstklässlern beschäftigt, am Rand der Klasse, und die anderen haben andere Unterricht bekommen. Ja? Geografie, Türkisch, Literatur, Geografie und so weiter und Geschichte und so. Aber bei uns ging es nur um die ersten leichten Instrumenten, wie man eine Sprache beibringt. Wir standen so im Schnitt 20, 25 Kinder, die Neubegonnene, die Neukömmlinge. Und wir haben die Lehrer überhaupt nicht verstanden und sie uns nicht. Das heißt, wir 20, 25 Neulinge haben wir unter uns immer kurdisch gesprochen, so quasi, ja, was will er, was sagt er und so weiter. Es ist was, es klingt zwar so irgendwie ein bisschen komisch, aber es ist so, würde man, also jeden Kurden, den man fragen würde, na, erzähl mal deine Volksschulgeschichte, so wird er wahrscheinlich erzählen, Großteil, dass sie in der ersten Klasse nichts verstanden haben und dass sie auch nicht sich verständlich gemacht haben. So begann ich mit der Volksschule und die Familie, vor allem mein Vater, hat mich richtig auf diese Situation vorbereitet, indem er eigentlich so quasi für den Vorteil seines Sohnes wie ein türkischer Beamter so quasi mich vorbereitet hat. Du musst Türkisch lernen, das ist wichtig, wenn du in diesem Land etwas werden möchtest, dann musst du Türkisch lernen, du musst dich immer gut behaupten. Also so im Unterbewusst, du bist kurdisch, du musst dich doppelt behaupten. Und das ist als Kind so mit der Zeit tief verankert bei vielen Kurden, dass sie immer, egal in welcher Situation, nicht nur in der Schule, auch in der Arbeit, auch in der Gesellschaft, auch in, keine Ahnung, bei den Behörden und so weiter, immer versucht haben, besser als den anderen zu sein. Weil dadurch, dass man das Gefühl hatte, dadurch werde ich mehr anerkannt, mehr akzeptiert, mehr angenommen und so weiter und so fort. Ja? Und das ist eigentlich auch kein gutes Gefühl, wenn man als siebenjähriges Kind mit der Schule beginnt und plötzlich mit so einer Situation konfrontiert ist. Ja? Du kommst als ein Kind rein, so wie Millionen von Kindern. Du freust dich auf die Schule, du versuchst auf deine Sprache, die du kannst, so quasi den ersten Schritt ins Leben, ja, lernen und dich so behaupten, etwas zu erzählen, deine Gefühle und so weiter. Aber bei mir, bei den kurdischen Kindern, ist doppelt schwierig. Nicht nur, dass du was lernst, sondern du musst auch von dem, was du hast, abgeben. Du musst wegstellen. Du musst ein anderer Mensch werden, um eben ein Gehör zu schaffen, ja? Dich sichtbar zu machen. So begann es die Schule und auch viele Methoden, die sie angewendet haben, waren schrecklich. Wir müssten als kurdische Kinder jeden Tag vor der Schule uns sammeln und in einer Reihe uns in mehreren Reihen, aber so wie Soldaten uns hinstellen, unsere Ärmel nach vorne strecken und das nächste Kind muss ein Arm weiter sein und nach links und rechts genauso. Und 120 Kinder stellen sich hin und singen beziehungsweise eine Hymne. Es gab zwei Hymnen. Das eine war nationale Hymne. Das haben wir zweimal in der Woche gemacht. Einmal am Montag in der Früh, um die Fahne runterzuholen. Und am Freitag noch einmal diese Nationalhymne, um die Fahne nach oben zu ziehen, ja, die türkische Fahne. Aber die andere Hymne war täglich in der Früh, wie heißt das? Ja, wurscht. Indem es darum ging, aber wortwörtlich, ich bin stolz, ein Türke zu sein. Ein Türke ist gleich wie die ganze Welt. Und so weiter. Also voll nationalistisch. Ich opfere mein Leben für die türkische Nation, ja, für Türkentum. Und das 5 Jahre lang. Das täglich einmal. Und nebenbei viele verlogene Geschichten, viele Geschichten, die deine persönliche Identität immer auf die Seite schieben. Dich zu zwingen, Kurde zu sein, Alevit zu sein, so wie du 7 Jahre lang als Kind in der Familie irgendwie was gelernt hast, von der Mutter was bekommen hast, einfach die Gebräuche, Sprache, Musik, Kinderlieder, Schlaflieder, Geschichten und so weiter. Du müsstest vom ersten Tag weg wirklich das leugnen, weggeben, weil der Absicht vom türkischen Bildungssystem war nicht nur, ich bringe den Kindern etwas bei, bereite die Kinder auf die Hauptschule, Gymnasium, Universität, sondern ich behaupte jetzt so, wie ich erlebt habe, dass die Hauptaufgabe von diesen Lehrern war, du musst das, was die Identität, was diese Kinder haben, wegnehmen und eine neue Identität reinschlüpfen und reinzwingen, ja? Und das haben sie auch gut geschafft. Dass viele Kurden in der Türkei erstens einmal von Kurdistan, vom östlichen Türkei in die Westtürkei gegangen sind und mit der Zeit auch nicht mehr so quasi Kurden sind, nichts mehr davon haben. Aber die dort geblieben sind, auch irgendwie so zwischen zwei Stühle sind, ja. Und dass sie immer Angst haben zu sagen, ich bin ein Kurde, ich bin ein Alevit, ich bin einfach ein, ja, ich bin halt türkischer Staatsbürger, ja, aber ich bin kein Türke, verdammt nochmal, ja. Ich bin ein anderer Mensch, ich bin aber eine andere Kultur, eine andere Sprache, eine andere Musik, einfach eine andere Geschichte, ja. Nein, das war nicht akzeptiert, das müsste man auf die Seite geben und die Assimilation war sehr brutal und ich war eigentlich ein Zeit lang auch ein stolzer Türke, sozusagen, ja. Aber erst in Österreich habe ich mein Kurde-Sein, natürlich habe ich gewusst, ja, ich bin Kurde, ich habe eine andere Muttersprache, ja, ich komme aus Marasch und es ist halb kurdisch, Kurdistan und so weiter. Aber nebenbei war ich auch, es hat auch eine Geschichte, dass mein Vater ihm immer gesagt hat, na ja, die kurdische Sprache, das brauchen wir nicht. Wer spricht eigentlich die kurdische Sprache? Du musst eben Türkisch lernen, um in diesem Land etwas zu werden, ja? Und dadurch, ich bin mehr und mehr und mehr zu dem tendiert gegangen, so quasi, hey, ich muss, jeder Mensch hat halt irgendwann einmal mit dem Alter ein Ziel vor sich, etwas zu werden, etwas zu machen, etwas zu schaffen, ja. Und für diese Ziele, Kurdisch war unnötig. Kurdisch war nichts da, Kurdisch war keine Bildungssprache, Kurdisch war verboten bis vor 20 Jahren in der Türkei. Offiziell verboten, man hat wirklich öffentlich nicht Kurdisch sprechen können, dürfen. Und wenn man das natürlich dann getan hat, dann wurde man bestraft, wurde man geschlagen, wurde man verhaftet, wurde man getötet. Es gibt tausende Beispiele. Gut. Und so in diesen Umständen habe ich die 5 Jahre Schule gemacht. Die Volksschule. Von Sumpolar, von meinem Dorf nach Sokumiljane, das nächste Dorf, wo es amtlich auch einen Bürgermeister gab, einen Dorfvorsteher gab. Wir hatten keinen Dorfvorsteher. Wenn es gewählt wurde, haben wir den Bürgermeister eben in diesem Dorf, wo ich in die Schule gegangen bin, gewählt. Der erste Stellvertreter war immer aus unserem Dorf, aber der Bürgermeister war eben aus dem nächsten großen Dorf. Und wir sind eben täglich hingegangen, wenn es viel Schnee war, wenn es kalt war, dann haben die Lehrer die 20 Kinder, die aus dem kleinen Dorf zu dem großen Dorf gegangen sind, haben uns unter den Kindern im großen Dorf so quasi verteilt. Die haben gesagt, okay, der Ali kommt mit dir, der Mustafa kommt mit dir, die Aisha kommt mit dir heute nach Hause. Und wir haben wirklich auch manchmal tagelang in diesem Dorf übernachtet. Und ich habe vor kurzem bei einem Interview gesagt, mein erster in der Fremde so sein, ja, war dieses Schulleben, weil ich immer wieder durch die Wetterbedingungen nicht mehr zum Dorf konnte, nach Hause. Und es waren halt 6-7 Kilometer. Und ich war halt 7-8, mein Gott, ja, es ist zum ersten Mal kommst du überhaupt aus dem Dorf raus und du musst dich auf einmal irgendwo bei einer fremden Familie übernachten. Und es war eben meine erste in der Fremde zu sein, ja, und von der Familie weg zu sein, ja, und plötzlich auch als Kind beginnen zu weinen, weil du nicht mehr zu Hause bist und so weiter, ja. Und so gingen 5 Jahre. Wir sind auch in diese Schule beinhart geschlagen worden. Nicht nur deshalb, weil wir schlechte Schüler waren, so wie es vielleicht vor 40, 50 Jahren in Österreich auch Gewalt oder Schläge in der Schule gab, sondern sie haben uns nur auch deshalb geschlagen, weil wir kurdische Kinder waren. Wenn der Lehrer nach 3-4 Monaten mich auf Türkisch etwas gefragt hat und er davon ausgegangen ist, jetzt hat er Türkisch gelernt, jetzt könnte er auf diese Frage eine Antwort geben, auch wenn nicht perfekt ist. Und wenn ich aber Angst hatte, mich geschämt habe oder verwirrt war und auf die Frage keine Antwort gegeben habe, obwohl ich vielleicht die Frage verstanden habe, aber Angst hatte, naja, es könnte die, weil hören ist leichter als sprechen, es könnte die Antwort in der Antwortsatz irgendwas falsch sein und da werde ich geschlagen. Erstens einmal, wenn etwas falsch ist, werde ich geschlagen. Und wenn ich aber aus Angst nicht gesagt habe, bin ich geschlagen worden. Das heißt, in diesen 5 Jahren bin ich so oft wie die anderen Kinder geschlagen worden. Aber wirklich sehr oft, ja. Und in vielen Kurden stecken viele Traumas, obwohl sie nicht viel darüber reden wollen. Vor allem bei der Sprache würde man mit den Kurden so tiefgehend in einer gemütlichen Atmosphäre reden, wo sie irgendwie Vertrauen haben, würden sie wirklich, man wird sehen, dass sie Sprache, was die Sprache betrifft, ein Trauma haben. Die kurdische Sprache war in der Türkei eben bis vor 20 Jahren verboten. Es gibt ja nicht nur in der Türkei, sondern im Irak, in Iran und auch in Syrien Kurden. Und jetzt in Wien haben wir von allen kurdischen Kurdistan-Teilen Kurden in Wien. Und ich kenne sehr viele. Ich bin in der kurdischen Politik, ich verfolge sehr, sehr gut. Und ich mache auch in diese Richtung sehr viel für die Rechte der Kurden und so weiter. Ich kenne sehr viele Kurden in Wien aus allen Kurdistan-Teilen. Obwohl die Unterdrückung gegenüber Kurden im Iran jetzt noch immer, im Irak jetzt noch immer, in Syrien jetzt noch immer sehr stark ist. Man hört ja, der Krieg in Syrien, Kurden in Rojava, Nordsyrien. Und in Iran werden fast täglich kurdische Jugendliche hingerichtet und so weiter. Trotz all dieser Unterdrückungen und Verfolgungen und Assimilationspolitik, alle Kurden aus dem Irak, aus dem Iran und aus Syrien sprechen unter sich Kurdisch. Ausnahmslos. Aber Kurden aus der Türkei sprechen zu 98% hier in Wien, in Europa, auch in der Türkei, vielleicht nicht 98%, aber Großteil sprechen sie unter sich nur Türkisch. Und das ist eben die Folge dieser Assimilationspolitik, dass man genau weiß, dass es auch wissenschaftlich bewiesen ist, will man eine Ethnie kaputt machen, will man eine Ethnie zu Ende führen, nimmt man zuerst die Sprache, alles andere kommt von sich. Ja? Also Sprache ist sehr, sehr wichtig. Ich habe meine Tochter nicht kurdisch weitergeben können. Ich kann jetzt meinem Enkelsohn nicht weitergeben. Okay, der Vater ist Türke, kein Problem, er hätte sicher nichts dagegen. Aber es ist eine traurige Geschichte, wenn es bei den Kurden in der Türkei um die Sprache geht.
Das war der erste Teil dieses Gesprächs. Aufgrund der Länge gibt es dieses Mal mehrere Episoden dazu. Bald wird der nächste Teil veröffentlicht. Radio Anekdota ist ein Projekt von Alexandra Trostowska und Antonia Zwittich. Zu erreichen unter der Mail kontakt@radioanekdota.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.